Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem kleinen Kurzformat von Frank und Frei. Und im Mittelpunkt von dieser Sendung steht unsere Sprache und der Umgang mit unserer Sprache. Hey, ich meine, wir leben in einem Zeitalter oder in einer Zeit, wo so viele Dinge passieren, die verrückt sind, so viele Follies, wie ich sie nenne, also Narreteien und ganz, ganz viele Dinge, wo man so, sich wundert und den Kopf schütteln kann. Aber eins von den Dingen, die mich am meisten nerven auch und die aus meiner Sicht mit am überflüssigsten sind, das sind diese Veränderungen in unserer Sprache. Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist es jedem von euch aufgefallen, beispielsweise wird das ist nicht nur politische Korrektheit, sondern auch diese Gender-Geschichte, die hält immer mehr Einzug in die Sprache. Und heute ist es so, Fernsehen schaue ich nicht, aber da ist es wohl auch so. Aber mir ist es auch im Radio eingefallen, wenn ich einfach so im Radio höre, dass auf einmal wird überall gegendert. Und das sind zum Teil so groteske Sprachbilder, die da kommen. Und ich finde die so überflüssig und finde es halt eigentlich schon krass, wie das so schnell Einzug halten konnte. Und ich halte das für falsch, wie wir mit unserer Sprache umgehen. Und möchte da als Zeuge in den Zeugenstand rufen, Arthur Schopenhauer. Einen unserer großen Philosophen, denn in Deutschland, wir hatten eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, im 18., 19. Jahrhundert, wo wir eine Reihe von großen Denkern hervorgebracht haben, die auch in feiner Sprache ihre Gedanken zu Papier gebracht haben. Und Arthur Schopenhauer, der hat tatsächlich hier einen ganzen Text dazu geschrieben, ein Manuskriptum, wie sich es nennt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Arthur Schopenhauer. Aber die Sprache lasst unbesudelt. Das ist eine Schrift von Arthur Schopenhauer. Ein kleines Büchlein, was jetzt relativ, ja, vor ein paar Jahren wieder aufgelegt wurde. Und hier geht es ausschließlich um dieses Thema Sprache. Und lasst uns einfach mal hier in dieses Büchlein reinlesen, was Schopenhauer da sagt. Ich habe mal so ein paar Stellen mal rausgeschrieben, die ich wirklich so bezeichnend finde und die wichtig sind. Als Gedanken, die schon 150 Jahre alt sind oder so, die jetzt in unsere heutige Zeit rüberzubringen. Und das ist auch noch ein Wert hat. Und das mal auch ein bisschen abzugleichen. So, was hat er damals geschrieben zum Thema Sprache, Umgang mit Sprache, Verhunzung und Besudelung von Sprache? Also, er hält da nicht in deinem Berg. Und das ist eigentlich interessant aus meiner Sicht, wenn man auch mal diese Leute wieder liest und das mal abgleicht mit dem, wo wir heute stehen und mit dem, was jetzt mit unserer Sprache gerade passiert. Und ich habe mal so ein paar von den interessantesten Zitaten rausgeschrieben. Schopenhauer selbst gilt ja als nicht nur brillanter Philosoph, sondern auch als einer der herausragenden Vertreter in deutscher Sprache. Also das war jetzt so ein Typ, der eine Rhetorik, eine Sprache, einen Ausdruck hatte, so der schon sehr, sehr groß ist, also sehr, sehr vorbildhaft auch ist. Ja. Und deswegen hat es durchaus eine Berechtigung, was Leute wie Schopenhauer, der eben ein Mann des Wortes war, was er dazu zu sagen hat. Ja. Ich zitiere einfach mal hier. Beispielsweise hier. Die gerügte Sprachschändung, zu der keine andere Nation ein Analogon aufzuweisen hat, scheint in den meisten Fällen von den politischen Zeitungen, diesem niedrigsten Zweige der Literatur auszugehen. Da muss ich natürlich lächeln. Ja. Die politischen Zeitungen sind der niedrigste Zweige der Literatur. Ich mache weiter. Und von da in die literarischen Journale und zuletzt in die Bücher zu kommen. Widerstand findet sie, soweit ich habe sehen können, nirgends, sondern jeder in schafischem Nachahmungstrieb und urteilsloser Bewunderung des Absurden beeifert sich, ein Mitarbeiter derselben zu sein. Kaum bin ich über eine neue grammatische und orthografische Eselei erschrocken, so sehe ich auch schon andere Schreiber sie eifrig adoptieren und nachschreiben, denn jeder dieser Esel ist dem anderen eine Autorität. Die politischen Zeitungen sind besonders tätig in der Sprachdilapidation. Diese letzte Klasse aller Druckschreiber, welche für den Tag auf den Tag in den Tag hineinschreibt, ich habe sie schon in dieser Hinsicht der polizeilichen Aufsicht empfohlen. Zitat Ende. Schopenhauer. Wow, was sagt er denn da? Er sagt also, er erkennt also schon in seiner Zeit, dass die Sprache geschundet wird und dass es vor allem die politischen Zeitungen sind, die er dort identifiziert, als diejenigen, die den oberflächlichsten Schreibstil haben, aber auch den oberflächlichsten Betrachtungsstil. Und dass von dort eigentlich am meisten ausgeht in dieser Sprachschändung, erstmal Sprachveränderung, aber er sieht sie als sehr negativ. Das ist heute kaum anders. Das ist heute kaum anders. Das ist ja, wie ich einleitend schon gesagt habe, du schaltest das Radio ein und plötzlich reden die in einer Sprache, die eigentlich nicht die meine ist oder an so vielen, vielen Stellen verändert wurde. Und ganz interessant finde ich auch, dass er hier schon darauf hinweist, dass die Leute sich gegenseitig nachahmen, dass eben da einfach zu wenig Opposition ist, sondern dass da kommt irgendwas Neues und dann ist es auf einmal hip und dann schreibt man es gleich ab und schreibt es auf dieselbe Art und Weise. Und so vervielfältigen sich dann diese Stilbrüche. Und sehr interessant finde ich auch noch hier den letzten Satz, den er gesagt hat. Hey, und es ist Schopenhauer. Wirklich, Schopenhauer, der polarisiert auch in ganz vielen von seiner Philosophie. In manchen ist das auch echt krass. Ich bin jetzt auch kein Schopenhauer-Jünger oder sowas. Ja? Aber das, wie er das so zuspitzt, finde ich schon echt krass, dass er sagt, er hat sie schon, also diese politischen Zeitungen, er hat sie schon der polizeilichen Aufsicht empfohlen. Was er damit meint, ist, wenn man sich noch mehr mit ihm da auseinandersetzt, ist jetzt nicht, dass der Staat sozusagen alles zensieren soll, aber er bringt den Gedanken auf, dass, also da, wo der Staat sich einmischen sollte in Sprache, ist, wenn dann eben dafür zu sorgen, dass die Sprache halt, dass sie bleibt, dass nicht, also so eine Art Sprachpolizei oder sowas, ja. Das sehe ich natürlich durchaus kritisch und der Punkt ist aber, dass tatsächlich bei uns es heute so ist, dass der Staat sich ja auch einmischt und der Staat ja tatsächlich sogar diese Dinge durchsetzt, diese Gendersprache, denn es kommt ja nicht von den Menschen, das ist ja das Ding. Es sind ja nicht du und ich, die jetzt sich so ausdrücken, hey, und wenn sich jemand gendermäßig ausdrückt und es einfach von sich aus macht, ja, finde ich es zwar ein bisschen irritierend, aber nein. Leben und leben lassen, weißt du, kann ja jeder machen. Aber das Problem ist ja bei uns, dass es ja von oben aufoktroyiert wird. Von oben nach unten wird das Volk auch hier wieder erzogen, Mittelsprache. Und das ist ein Gedanke, der noch im 19. Jahrhundert geradezu grotesk erschienen ist. Also wenn überhaupt man dem Staat eine Rolle zugibt, dann eher so als Wächter, wie so eine Art Duden oder sowas. Also hier, das ist der Standard und hier, der steht. Ja. Und aber auch eben das Interessante, dass ständig einer den anderen nachahmt. Ja? Und das kommt im nächsten kleinen Abschnitt noch besser auch hervor, was er da sagt. Alle beeifern sich, ihm nachzuschreiben, also einer dem anderen. Jeder ist dem anderen ein Cicero, wobei freilich das Niederschlagendste der Anblick des totalen Mangels an Opposition ist. Genau so ist es. Das ist, was mich auch fragt. Warum macht das denn eigentlich jeder mit? Das ist mir ein Rätsel so. Keiner, der eine Neuerung prüfte und seinem eigenen Urteil folgte, sondern ohne Verstand, ohne Geschmack, ohne Selbstvertrauen, nehmen sie jeden neuen Schnitzer, den irgendein Sudler ihnen oktroyiert, als Sprachverbesserung zum Muster und jeden lumpigsten Lump zum Vorbilde, sobald er eine neue Beutelschneiderei an der deutschen Orthographie begangen hat. In allen Dingen und Verhältnissen ist das charakteristische Kennzeichen der gemeinen Natur, ja, das Stempel der Gemeinheit, dass man sich leiten lässt von anderer Beispiel und aus Nachahmung handelt. Der große Haufe wird in allem seinen Tun und Lassen fast ausschließlich durch dies Motiv bestimmt. Hingegen jeder, auch nur ein klein wenig überlegene Geist, macht sich zunächst dadurch kenntlich, dass er selbst urteilt, kritisiert und nach eigener Überlegung verfährt. Davon ist aber hinsichtlich der Sprache, der Rechtschreibung und des Stils in der deutschen Gelehrtenrepublik keine Spur, sondern jeder bewundert den neuen Schnitzer des anderen und adoptiert ihn. So wird denn ohne allen, auch nur passiven Widerstand, die Sprache gemisshandelt und zerfleischt. Die verdammte Einhelligkeit in der Aufnahme jedes neuen Sprachschnitzers entspringt aus dem Triebe der Nachahmung, welcher dem großen Haufen, also auch unseren Sprachverbesserern, Leitstern all ihren Tuns und Treibens und leider auch Schreibens ist. Was irgendeiner geschrieben hat, und sei es ein grober Schnitzer, schreiben sie auf seine Autorität nach. So verbreitet sich die Pest der Sprachverhunzung. Zum Verzweifeln ist, dass nicht einer eine Spur von eigenem Urteil zeigt, durch Verwerfung und Verhöhnung eines auftauchenden Schnitzers. Nein, jeder adoptiert ihn so freudig wie die Grasmücke den jungen Kuckuck. Und diese Sprachverbesserer sind einander Gegenstände der Bewunderung und Nachahmung. Ganz wichtiger Punkt. Es ist dieses Phänomen von Nachahmung. Es ist dieser Mangel an eigenem Denken. Das ist genau das, was wir hier schon so oft auch gesagt haben. Es geht darum, dass du dich selbst erkennst. Dass du dadurch, wenn du dich selbst erkennst, auch dein eigener Souverän bist. Dass du dementsprechend selbst nachdenkst, selbst urteilst, selbst einen Ausdruck entwickelst und nicht einfach nur das nachmachst, was dir vorgesetzt wird. Ja? Aber das finde ich auch so interessant, dass er das im 19. Jahrhundert auch schon genauso diagnostiziert hat, dass halt die meisten Leute über diese Dinge nicht nachdenken oder auch einfach nicht die Charakterstärke haben, sich irgendwie einem Zeitgeist, einer flatterhaften Mode, die heute so ist und morgen so, sich dem entgegenzustellen, sondern die meisten machen einfach mit. So wie es ihm vorgesetzt wird, so wird es nachgemacht. Ja. Das kritisiert Schopenhauer also schon damals. Ja. Und jetzt habe ich noch einen habe ich hier noch, ein Zitat. Das ist auch schön hier. Unseren Sprachverbessern fehlt es an Kenntnissen, an Verstand, an Geschmack und Schönheitssinn. Warum hat Winkelmann vor mehr als 100 Jahren, als seine Zeitgenossen noch ein steifes, ungeschicktes Perückendeutsch schrieben, so unbegreiflich schön und graziös geschrieben? Weil er in hohem Grade Geschmack und Schönheitssinn besaß. Eigenschaften, von denen in unseren Sprachverbessern keine Spur zu finden ist. Die deutsche Sprache ist jetzt völlig vogelfrei für jeden Skribler, der im Dienst eines Buchhändlers oder Zeitungsschreibers das Papier bekleckst. Wenn dies so fortgeht, so wird über 100 Jahre die deutsche Sprache, die Sprache, in der unsere Klassiker geschrieben haben, eine tote sein und statt ihrer in Deutschland ein wortarmer und grammatikalisch ungelenkter Jargon, das Werk obiger Reformatoren, geredet werden. Auf solchem Weg sind ja alle die alten, herrlichen Ursprache zugrunde gegangen. Pack, 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 Halbvieh ist gekommen, ihnen den seinen tierischen Mäulern angemessenen Jargon zu substituieren. So wird es auch hier gehen. Wer ist denn dieses Zeitalter, das es an der Sprache meistern und ändern dürfte? Was hat es hervorgebracht, solche Anmaßung zu begründen? Große Philosophen wie Hegel und große Dichter wie Herr Uhland, dessen schlechte Balladen zur Schande des deutschen Geschmacks 30 Auflagen erlebt haben. Und hier lasse ich es mal sein. Das ist eine ganz große Frage, die am Ende kommt. So, wer ist denn dieses Zeitalter, das es an der Sprache meistern und ändern dürfte? Man müsste es heute fragen, so, wer sind denn eigentlich die Leute, die sich anmaßen, zu bestimmen, an sowas wie einer Sprache rumzudoktern? Gehört euch die Sprache? Ist es das Eigentum von jemand? Hat da irgendjemand ein Copyright drauf? War es nicht tatsächlich sogar so, dass eigentlich Sprache über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende in der kompletten Menschheitsentwicklung eins der wenigen Dinge ist, die eigentlich so urdemokratisch sind? Es ist unsere Sprache. Wir reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Und wie kann sich jemand anmaßen, von oben herab zu sagen, hey, das ist falsch, was du sagst. Das müssen wir jetzt anders machen. Das Problem ist, dass dadurch an der Sprache auch nicht nur aus ästhetischen und aus Schönheitsgründen etwas verloren geht, sondern, und das schreibt er hier auch, die Sprache passt sich dann auch einem Geisteszustand an. Und umgekehrt, wenn die Sprache langsam erodiert, dann erodiert auch das Denken. Das geht nämlich Hand in Hand. Ich möchte ja nur mal daran erinnern, die Griechen, die alten Griechen, die kannten nur ein Wort, was beides dort zusammenfasst, nämlich Logos. Logos, das ist die Zunge, die Longe, die Zunge, die Sprache, das Wort. Das ist Logos. Aber Logos ist auch der Geist. Logos ist auch die Sprachwurzel von Logik oder von all diesen Wissenschaften, Biologie. Das ist also auch das Geistige. Beides ist Sprache. Und das haben die Griechen schon erkannt. Und heute in modernen Zeiten könnte man anführen, beispielsweise diese Idee von NLP, neurolinguistischer Programmierung. Das ist nichts anderes. Neuro ist ein Nerven, das Geistige. Und linguistisch ist wieder die Sprache, die Zunge. Da besteht eine Verbindung zwischen Geist und Sprache. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Deswegen ist dieses Thema Sprache, und darauf weist eben schon Schopenhauer im 19. Jahrhundert hin, es ist nicht nur eine Frage von Ästhetik, Ja, das wäre schon schlimm genug, sondern tatsächlich ist letzten Endes, wenn du an der Sprache arbeitest, arbeitest du auch im Geist. Und umgekehrt, da steht beides immer in Wechselbeziehung, es hängt miteinander zusammen. Und heute werden diese Mechanismen oder wird das genutzt eben bei NLP im Sinne, dass du vielleicht eine Sprache hast, wo du bessere Dinge verkaufen kannst. Aber das ist natürlich eine sehr unwürdige oder fast ein Ausnutzen von diesem Mechanismus. Aber viel wichtiger ist doch für uns zu verstehen, Sprache und Geist hängen zusammen. Was du sprichst, ist letztens auch das, was du denkst und umgekehrt. Was du denkst, wird irgendwann zu deinen Worten werden. Und bei den Worten kann man das dann so schön sehen. Und deswegen hat das eine große Bedeutung. Und es ist nicht richtig, irgendwie an der Sprache rumzudoktern. Jetzt willkürlich. Sprache entwickelt sich immer. Es geht nicht darum, das sagt auch er nicht, jetzt nur so konservativ zu sein, sozusagen das, was bisher war, zu konservieren und dass es keine Veränderung gibt. Sprache entwickelt sich immer, weil eben auch unser Geist sich entwickelt, weil wir in der Zeit voranschreiten, ändert sich auch unsere Sprache. Das ist völlig okay. Das Problem ist, wer kann sich eigentlich anmaßen, für die Sprache neue Regeln aufzustellen? Und das war schon bei der Rechtschreibreform vor ein paar Jahren so, aber ich finde jetzt in Zeiten, wo politische Korrektheit und Gender-Geschichten dort so massiv Einzug halten, stellt sich die Frage noch so mehr. Wer hat eigentlich das Recht dazu? Was ist denn das eigentlich für eine Anmaßung? Und wenn man darüber nachdenkt, wer führt denn eigentlich diese Gender-Geschichten ein? Warum wird es im Radio, ich rede auch von öffentlich-rechtlichen Radio, das heißt, dort ist nicht so die freie Entscheidung von dem Radiosprecher oder Nachrichtensprecher, wie er das liest, nicht eben seine Entscheidung, sondern es wird vorgegeben. Ja? Wer hat eigentlich das Recht, das zu machen? Und wer macht das überhaupt? Ihr kennt die Leute gar nicht, ich auch nicht. Das ist halt, was weiß ich, die Frauenbeauftragte in irgendeinem Parlament und die setzen es dann einfach durch und dann wird es einfach gemacht. Ist es überhaupt demokratisch? Werden da die Leute gefragt? Findet da eine Debatte statt? Werden auch diese Gedanken, die schon von einem Schopenhauer, also eben aus der Zeit der klassischen Philosophie uns vorgelegt haben, werden überhaupt auch mit einbezogen in diese Debatte? Gibt es überhaupt eine Debatte? Scheint nicht so. Es sind so ein paar Leute, die auf einmal sich anmaßen, das zu machen. Und dann wiederum, genauso wie es er schreibt, alle machen halt mit. Weil die allerwenigsten Menschen ein selbst nachdenken und auch mal ein eigenes Urteil fällen und einfach sagen, hey, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Ich drücke mich hier anders aus. Ja? Das ist der Punkt, genauso wie damals war es heute. Und auch wie er schon vorher gesagt hat, ja, wie wird denn unsere Sprache in 100 Jahren ausschauen? Ja, ich meine, wir sind in der Zeit schon weiter fortgeschritten, schon länger als 100 Jahre her. Und wie sieht denn unsere Sprache aus? Wie viel haben wir verloren? Und ich weiß, es werden manche von euch schreiben, ja, aber Frank, du hast doch auch ganz, ganz viel Sprachverhunzer drin. Ja, das ist richtig. Auch ich benutze Anglizismen. Auch ich bin mir völlig bewusst, dass ich weit weg bin, sprachlich mich so auszudrücken, wie das ein Schopenhauer konnte. Ich weiß. Es ist überhaupt eine Frage von Bildung, aber letztens sind wir alle Kinder unserer Zeit. Ich bin auch ein Kind aus meiner Zeit. Ja, und mir ist das schon klar. Ich bin auch aufs Gymnasium gegangen, aber das ist mir damals schon klar geworden. Ich habe euch das schon mal erzählt, wieso. Dann zum Ende meiner Schulzeit langsam festgestellt habe, ich glaube, ich muss an meiner Bildung mal noch ein bisschen arbeiten. So. Ich habe gar nicht das Bildungsniveau, wie es vielleicht mein Großvater gehabt hat, als er aus der Schule rausgekommen ist. Die hatten einfach, da ist einiges bergab gegangen. Ne? Und hey, wenn ihr das kritisiert, klar, ich bin auch nur ein Kind meiner Zeit. Ich sage auch nicht, dass wir jetzt alle so reden müssen wie Schopenhauer. Das würden wir gar nicht können. Ich selber bin, ja, ich spreche so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und natürlich fließen auch oftmals Anglizismen ein. Das liegt aber auch eben in meinem Leben begriffen. Hey, ich habe mein Leben halt auch schon viel Zeit im Ausland verbracht. Ich sehe mich selber auch, obwohl ich jetzt schon hier richtig hier gesettelt bin, wie man sagt. Ja, siehst du, schon wieder so ein Anglizismus. Aber halt sozusagen niedergelassen bin mit Familie und so weiter. Aber hey, ich bin auch ein Weltbürger. Ich habe mich in meinem Leben schon viel mit Englisch ausgedrückt. Dazu kommt auch noch, dass ich auch so einen Hintergrund habe von Musik und Rock'n'Roll. Und auch dort ist einfach, da ist viel Englisch drin. Es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwo sich selber wieder irgendwo verbiegt. Rede wie dein Schnabel gewachsen ist. Das ist ja die Grundidee. Sprache ist dynamisch und sie verändert sich natürlich. Aber wir sollten schon Schopenhauer als Aufruf verstehen, uns einfach mal das öfter bewusst zu machen. Da mal ein bisschen genauer schauen. Und da kann jeder an sich arbeiten, ich auch. Aber es wird auch nicht so sein, dass ich jetzt komplett, oh, ich werde nie mehr Anglizismen benutzen. Hey, ich meine, er benutzt auch Latinismen. Ist auch nicht anders, oder? Ein lateinisches Fremdwort. Mei, heute benutzen wir halt Worte, die aus dem Englischen kommen. Manchmal gibt es auch Worte, die sich so auch, oder Geschichten, die sich halt so am besten ausdrücken können. Beispielsweise rund um diese ganzen neuen Technologien, die kommen halt, das sind internationale. Das ist schon okay. Und was es geht, ist, sich das mal bewusst machen. Sich das klar machen, was Sprache eigentlich bedeutet und was das für ein hehrer Schatz ist. Und auf keinen Fall irgendwie vom Kopf heraus, aus irgendwelchen ideologischen Gründen, zu sagen, hier doktere ich jetzt rum, hier jetzt Gender, oh, da steht da so viel Männliches drin, das machen wir jetzt gleich, wir nivellieren das jetzt irgendwie. Das ist tatsächlich Verhunzung an der Sprache. Und das Gefährliche daran ist, dass es letztens Verhunzung im Denken ist. Dass es dann auch das Denken nivelliert, auch das Denken vereinheitlicht, und zwar auf einem relativ niedrigen Niveau. Und ein Sprachenreichtum hilft dir halt auch natürlich, ganz andere Denkmuster zu fabrizieren. Jeder von uns denkt ja auch in Sprache. Vielleicht nicht nur. Man denkt auch in Bildern und vielleicht auch manchmal in noch abstrakteren Dingen. Aber Logos, Sprache und Geist hängen eins zu eins zusammen. Ich habe das selbst auf lustige Weise erlebt. Ich war mal, in jungen Jahren war ich mal Austauschschüler, ein Jahr in den USA. Da war ich 16, mit 17 zurück. Und das war so krass. Ich konnte, als ich zurückgekommen bin, ich konnte nicht mehr Deutsch reden. Das war einfach unglaublich so. Also ich weiß so genau, ich bin echt angekommen. Meine Mutter hat mich am Flughafen abgeholt. Und dann sind wir mit der Eisenbahn dann nach München gefahren, von Frankfurt nach München. Mein Herz war so voll. Es gab so viele Dinge, die ich meiner Mutter erzählen wollte. Aber meine Mutter ist eine einfache Frau, die kann kein Englisch, konnte kein Englisch. Und die schaut mich immer nur so an. Und dann merke ich, hey, verdammt, ich bin schon wieder voll im Englisch gelandet. Und ich habe dann wirklich bewusst versucht, so Prädikat, Subjekt, Objekt oder sowas, also irgendwie so grammatikalisch so Sätze zu gestalten, musste ich machen. Gleichzeitig habe ich aber Deutsch genauso gut verstanden wie jetzt. Ich konnte es einfach nur nicht mehr aussprechen. Auch sehr witzig. Hat sich allerdings dann sehr schnell auch wieder eingerenkt. Tatsächlich noch am selben Abend, als ich dann zu Hause war, bin ich da mit meinen Kumpels einen kleinen Willkommensumtrunk gemacht. Und ich glaube, so nach dem zweiten, dritten Bier war das gegessen. Dann war ich wieder drin. Aber da sieht man das. Hey, und wo ich schon so von so Geschichten erzähle, eine Story wollte ich ja auch noch erzählen. Ich glaube ja, oder ich bin mir eigentlich sicher, ich habe in meiner Jugend auch ein Jugendwort mit eingeführt in unsere Gesellschaft, was bis heute noch ein viel gesprochenes Wort ist. Das ist kein Shit. Es war mit so in den 80ern und da habe ich mir ganz bewusst überlegt, so, boah, was wären denn für coole Worte so? Weil jede Jugend oder jede Generation hat so ihre eigenen Worte. Und das ist mir damals irgendwie aufgefallen. In den 50ern haben sie gesprochen, was weiß ich, boah, das ist ein steiler Zahn oder so. Ich habe es gar nicht verstanden, was meint er damit? Und da habe ich mir gedacht, hey, wir könnten auch wieder neue Worte reinbringen. Nicht neue Worte erfinden, sondern Worte, die es schon gibt, aber die jetzt wieder irgendwie in die Mode bringen. Und es ist kein Witz, ich habe da ein Wort, habe ich angeschoben. Also jetzt hier Trommelwirbel, welches Wort ist das? Ich reklamiere für mich, ich bin ein Mitinfluencer gewesen für den Gebrauch des Wortes krass. Das ist ja krass. Das sagen heute so viele Leute. Und ey, ich tue mir das nicht auf die Schultern schreiben und sagen, ich war das, sondern ich habe es auch gemacht. Aber ich bin mir sicher, ich bin halt dem Zeitgeist gefolgt. Also es waren wahrscheinlich mehrere Leute, so funktioniert das. Das ist jetzt eben nicht mein Patent oder sowas, sondern wir haben das sozusagen nur aufgepickt. Und so habe ich das auch mit aufgepickt. Und gleichzeitig waren es bestimmt andere auch. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die sich auch noch erinnern, wie das gekommen ist. Vielleicht gibt es auch Leute, die das heute machen. Aber tatsächlich, ey, Sprache ist am Wachsen und wir dürfen solche Dinge machen. Das ist völlig okay. Es geht halt nur darum, was mich so aufregt, was ich so überflüssig finde, ist, wenn von Leuten, wie hat er sich ausgedrückt, Leute, die Kleingeister sind, die geistige Zwerge sind, wenn die auf einmal anfangen, an der Sprache rumzudoktern und alle anderen es nachmachen. Und bei uns heute ist es ja sogar mit einem gewissen Zwang geht, denn tatsächlich ist es jetzt, kommt es von oben, es ist von staatlicher Seite sogar verordnet. Wenn du heute an der Uni bist, du musst so schreiben, ansonsten wird deine Arbeit nicht akzeptiert. Ja, was machst du denn dann, wenn du an der Uni bist? Entweder du bist so charakterstark, dass du sagst, hey, dann brauche ich diese Art von Universität nicht, dann bewege ich mich als Freelancer weiter, oder aber du musst dich dem anpassen. Also hier ist eben eine Autorität, die jetzt dort eingesetzt wird, die unsere Sprache verändert. Und ja, erst ändert sich die Sprache und dann ändert sich der Geist. Oder beides gleichzeitig. Es ist Logos. Ja, und deswegen lohnt es sich auch mal, hier die Klassiker in die reinzuschauen und einfach über dieses Thema, das Thema ein bisschen mehr ins Bewusstsein bringen, was Sprache ist. Es ist etwas, was wir bekommen haben früheren Generation. Es ist, wenn wir aus der goldenen Zeit, also aus der goldenen Geisteszeit, Philosophie und so weiter lesen, das ist in unserer Sprache geschrieben. Und das ist etwas, was wir bekommen haben und was wir möglichst irgendwie lebendig halten sollten und dann weitergeben. Wie gesagt, lebendig. Das heißt nicht, dass ich es nie verändern kann. Dinge verändern sich. Wir kriegen neue Worte. Heute haben wir Computer. Gab es im 1900 gar nicht. Natürlich, Dinge verändern sich. Wir können auch, die Sprache lebt. Das darf nicht so wie die Asche in der Urne sein. So, oh, wir müssen das Alte bewahren. Nee, es kann leben. Aber es sollte von unten leben. Es ist unser Recht als Menschen. Wir benutzen Sprache. Und ich erteile allen eine Absage, die auf autoritäre Art und Weise von oben, mit diesem erzieherischen Hintergedanken, ja, wir müssen die Menschen erziehen zu irgendwas, die da an der Sprache rumdoktern. Das ist weder ästhetisch schön, es verkompliziert Sprache, es sorgt für Missverständnisse und es ist grundsätzlich nicht richtig, weil die Sprache, das ist für jeden von uns Menschen, das ist unser Recht, das ist unsere Sache. Und hey, wenn du von dir aus irgendwie, welche Akzente du in deiner Sprache setzt, ist das jedem völlig frei überlassen. Ich verwehre mich nur gegen dieses Aufoktroyierte, weil ich bin kein Kind, was man da irgendwie erziehen möchte, muss. Und dagegen wehre ich mich. Und da berufe ich mich eben auch auf Arthur Schopenhauer. Jo. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Und sprecht, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Seid frei. Ciao.